Vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Jetzt haben wir schon zwei wichtige Themen, nämlich einmal diese Figur des Autors, die Figur, die im Text ist. Und ich wollte aber noch mal ans Computerspiel anschließen. Ich kenne mich mit Computerspielen überhaupt nicht aus, habe mir aber von jüngeren Computerspielern erklären lassen, dass es gar nicht so auf die Figur ankommt, sondern dass die richtig guten Spiele sich auszeichnen durch die Grafik, durch die Raumvorstellung, die sie entwickeln. Und in dieser Hinsicht kam es mir so plausibel vor, ein Computerspiel mit der göttlichen Komödie zu verzahnen. Also tatsächlich auch die Level, Ulrike Dresner hat schon gesagt, diese drei Teile, Inferno, Purgatorio, Paradiso, die Hölle, die Läuterung, das Fegefeuer und dann das Paradies. Aber das ist ja nochmal in sich gegliedert. Vielleicht können Sie uns nochmal eine Vorstellung von dieser Struktur geben, John von Düffel.
Naja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass der Witz von Timos Text natürlich, und das ist ein bisschen erklärerisch, ja vor allen Dingen darin besteht, dass wenn man da sagt, es ist ein Spiel, dann nimmt man das Thema der Moral raus. Und das ist, glaube ich, für Dante natürlich der zentrale Antrieb gewesen. Also es war ein moralischer, ist auch ein politischer Text, es ist ein ideologischer Text in gewisser Weise und er will etwas, indem er uns gewissermaßen ja auch stellvertretend mitnimmt auf diese Reise und er will auch durchaus uns belehren und uns auch erschrecken und Dinge vor Augen führen. Also ich glaube, das ist wirklich ein richtiges Anliegen. Wenn man das jetzt auf diese spielerische Ebene verlagert, dann kann man sagen, ja, es ist eine Bilderwelt, das stimmt absolut und ich glaube auch, die größte Wirkung von diesem Text, unmittelbare Wirkung, war in der bildenden Kunst. Also ich glaube, dass seine Fantasie eine Plastizität hat, auch in der sprachlichen Ausformung so eine Plastizität hat, dass sich Maler über Jahrhunderte davon inspiriert haben lassen und dass da diese Auswirkung, und das ist ja dann schon so eine erste Übertragung auf so eine zweidimensionale Oberfläche, dass sich da sehr viel niedergeschlagen hat und dass diese Bewegung in der Literatur, die Rezeption und wie er Literatur beeinflusst hat, dann sehr viel komplexer gelaufen ist. Aber ich glaube, in der bildenden Kunst findet man die direkte Übernahme von ganz vielen Bildern.
Vielleicht greife ich das auf, versuche es noch mal ein bisschen konkreter zu machen, weil ich finde, dass sich eben auch im Lesen sehr schön wirklich diese Plastizität einstellt. Und ich werde ja, also die Hölle ist ein Trichter. Ja, es geht immer tiefer hinein und es wird ja jetzt nicht einfach heißer, sondern es gibt ganz verschiedene Stufen. Es ist alles geordnet. Man stößt auf Wüsten, man stößt auf verschiedenste Wesen, die man aus der antiken Mythologie vielleicht kennt, die da auch bei ihren Namen genannt werden, die beschrieben werden. Die Strafen sind extrem erfindungsreich und genau zugewiesen und man kommt immer, immer weiter runter. Die Übergänge sind auch gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Und am Ende kommt man dann endlich im tiefsten Kern des Ganzen, also man gerät an eine Stadt, in die man gar nicht eintreten kann, weil es gibt verschiedene Schwellen immer wieder zu überwinden und im tiefsten Kern des Ganzen sitzt dann auch Satan und das ist jetzt eben nicht einfach irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Kinderbuchfigur, sondern der wird sehr genau und sehr erschreckend beschrieben und Dante und Vergil müssen sozusagen auch ja fast in diesen Satan hinein und an seinem Fell irgendwie entlang hangeln, klettern und sie klettern wieder aufwärts. Das ist so der Versuch, eine Art Durchgang durch den Nullpunkt zu beschreiben, denn dieser Trichter, der geht von der Nordhalbkugel sozusagen in die Erde hinein und dann klettern sie an dem Satan hoch und aber auf diese Weise raus aus der Hölle und landen am Fuße des Läuterungsberges, der quasi auf die Südhalbkugel hängt und über dem Ganzen wölbt sich dann am Ende aber natürlich sozusagen der Himmel. Also es wird eine unglaubliche, es wird ein Kosmos tatsächlich entworfen, nicht? Es ist und eine Planetenkugel und eine Himmelsharmonie. Und was ich sehr interessant daran fand in allen drei Büchern, ist, dass Dante ja auch immer wieder versucht, zurückzugreifen auf den astronomischen, astrologischen, physikalischen Wissensstand seiner Zeit und tatsächlich auch Experimente zitiert im Paradiso zum Beispiel. Geht es um Geschwindigkeit von Licht? Ist Licht an bestimmten Stellen schneller oder nicht? Ich meine, das hat das 20. Jahrhundert am Anfang Einstein und so immer noch beschäftigt. Und er nennt dann Experimente, wie man nachweisen kann, dass Licht also eine hohe Geschwindigkeit hat und keine Unterschiede zu sehen sind. Also er versucht wirklich alles zusammenzubinden. Es ist eine synkretistische Vision aus allen Wissensgebieten der damaligen Zeit. Und dann möchte ich aber wirklich auch nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast. Sie ist natürlich tiefst verwurzelt und geboren und aufgehängt in und aus dem Christentum. Es ist ein christliches System. Und zwar ein christliches System des Strafens und der Erlösung. Und es geht nicht eigentlich irgendwie, ja, wir würden immer sagen, so höchste Steigerungsform, es geht um Tod und Leben. Hier geht es um Verdammnis und ewiges Leben. Es ist also noch viel dramatischer und tragischer und es steht wirklich alles auf dem Spiel.